good.
Du bist der Bergführer, oder? Na, haben die verwechselt. Nicht der Richard. Ha. Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag. You need translation? I ask, you ask her. Do you speak German?
Very little, I understand also little.
Ah, okay, so you learn. Rani ist hier, Rani ist hier heute Nachmittag. Sie ist die Dame, die uns hier den Raum vermietet und hier normalerweise Meditation und Yoga und alle solche schönen Sachen macht. Wir betrachten gerade einen speziellen Aspekt vom Herzsutra, nämlich die fünf Anhäufungen, die fünf Skandas. Nochmal den Anfang. Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der Lieblichen, der Heiligen. Rufzeichen. Avalokiteshvara, der heilige Herr und Bodhisattva, zieht auf der tiefsinnigen Bahn der vollkommenen Weisheit dahin, herabschauend von der Höhe, erkennt er nichts als fünf Anhäufungen. Und er sieht, dass sie in ihrem So-Sein leer sind. Durch diese Erkenntnis war er von allem Leiden befreit. Das ist ja auch noch wichtig. Einfach durch die Erkenntnis. Es kommt immer die Einsicht und aus der Einsicht kann sich was befreien. Oh, wie gut, dass wir einen Geist haben, der uns Einsicht ermöglicht. Macht nie euren Geist zu eurem Feind. Habe ich heute Vormittag schon gesagt, sondern trainiert ihn so, dass er ein glücklicher Geist ist und euch die guten Dinge und die Einsichten präsentieren kann. Dann befreit sich der Geist selbst zu seiner eigenen Natur hin, die glücklich sein und Klarheit ist. Warum geht das überhaupt? Also viele Menschen fragen immer, warum gibt es Leiden und da 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 sowas. Aber warum fragt eigentlich so selten jemand, wie kommt es, dass wir in der Lage sind, uns zu entwickeln? Wie kommt es, dass wir in der Lage sind, etwas zu transformieren und zu befreien? Ist eigentlich die bessere Frage. Das hat mehrere Grundlagen. Die erste Grundlage, die notwendig ist und gegeben ist, damit Entwicklung möglich ist, ist die grundlegende Gutheit. Nur weil wir alle und alles im tiefsten Grund gut und klar, liebevoll und freudig sind von Anfang an, ist Entwicklung dahin möglich. Wenn wir, wie manche Menschen glauben, im Grunde schlecht wären, gäbe es keine Chance. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eure Kinder anschaut oder andere Menschen und seht, jetzt sind sie schon wieder gescheiter geworden, Gescheiter ist natürlich bayerisch, nicht mal deutsch. dann ist das wieder ein Beweis für die grundlegende Gutheit, für die grundlegende Intelligenz in unserem Geist. Die grundlegende Gutheit. Zweitens, Grundlage und notwendig und gegeben, damit irgendeine Art von Entwicklung stattfinden kann, sind genau die Gesetzmäßigkeiten der Phänomene, die ich heute Vormittag so ein bisschen angerissen habe. Nämlich die Avalokiteshvara erkannt hat, als er aus seiner Meditation heruntergeschaut hat. Und in einem Wort bezeichnet hat als leer, nämlich die Unbeständigkeit. Ohne Unbeständigkeit keine Entwicklung. Dann wäre alles fix. Wer damals vor 20 Milliarden Jahren geboren wurde, würde immer noch leben und wir sind nicht, wären nicht da. Ohne Unbeständigkeit keine Transformation, keine Entwicklung, keine Evolution. Logisch eigentlich, ja. Die zweite Voraussetzung ist die Zusammengesetztheit aller Phänomene. Dass alles, was existiert, sei es in unserem Geist, sei es in der Form, sei es in der Bewegung, aus anderem besteht. Weil da ist ein ständiger Austausch, ein ständiger Tanz der Veränderung und Entwicklung überhaupt erst ermöglicht. Wenn die Dinge stabil wären im Sinn von homogen, also ein Blatt aus Blattpartikeln bestehen würde, könnte sich nichts verändern. Nur weil in allem alles sowieso schon enthalten ist, ist diese Transformation, die Umformung so leicht möglich, wie sie tatsächlich möglich ist. Die und nur weil es nichts extra und alleine gibt und weil es keine Unabhängigkeit gibt und keine Autonomie, keine Selbstständigkeit, deshalb ist Entwicklung möglich. Das ist alles wunderbar. Das ist richtig wunderbar. Gut, dass es so ist, wie es ist. Das ist die zweite Voraussetzung. Die dritte Voraussetzung ist, dass die andere Dimension, die letztendliche Dimension, auch genauso ist, wie sie ist, nämlich beständig, homogen, völlig unveränderlich und völlig unabhängig. Das ist die Weite in dem Mandala, in der alles geschieht. Das heißt, es braucht wirklich beides. Die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung oder der Dinge und die Gesetzmäßigkeit des Göttlichen oder Letztendlichen. Okay? Das heißt, erster Punkt ist alles wunderbar. Und genau darauf angelegt, dass Evolution möglich ist. Und unsere, wir machen da nur mit, ja? So wie wir jetzt gerade sind. Und wir haben auch eingegeben diesen Drang danach, wir wollen ja uns entwickeln, auswickeln aus all dem Schmachen. Vorhin habe ich mich gefragt, ach, ja, das freue ich mich manchmal. Warum nur machen sich Menschen das Leben oft so kompliziert? verziert. Es ginge wirklich an vielen Stellen viel einfacher. Und ich weiß, ihr arbeitet alle dran, dass es einfacher wird. Je einfacher unser Leben wird, umso mehr kann das Glück durchscheinen. Das Glück kommt nicht von dem Vielen, was man hineinstopft, oder kommt auch noch nicht mal aus dem Interessanten, Aufregenden, Faszinierenden. Es ist vielmehr in dem Einfachen. Mit einfach meine ich jetzt nicht dumm oder gar nicht, sondern ich meine, zum Beispiel diesen grünen Frosch auf dem Fensterbrett. Da, den habe ich vorhin beim Reingehen als erstes gesehen und dann habe ich die Hand, oh, und in dem oh, macht hier irgendwie so einen kleinen Sprung. Jetzt nicht, dass dieser Frosch wahnsinnig wichtig wäre. Vielleicht ist er auch wichtig für euch, weiß ich nicht. Aber einfach in dem Moment ist da so ein kleines Ups und es ist schön und dann ist auch wieder gut. Ich will den jetzt nicht haben, diesen Frosch oder irgend sowas, aber diese kleinen, so immens wichtigen Dinge wahrzunehmen. Das geht natürlich auch nur, wenn wir da sind. 1000 Frösche können auf dem Fensterbrett sitzen, sie können quaken, wie verrückt vielleicht sogar. Wenn wir nicht da sind, keine Freude, kein Entzücken, kein Glück. Kapito? Immer wieder dieses, ja. Ich weiß nicht, wie oft, oh, da werde ich jetzt ganz traurig, damit kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, wie oft die Natur ein Riesentheater aufführt. Und ich spinne jetzt so vor mich hin, um uns zu entzücken. Und wir stehen drin rum in der Natur, wir sind sogar Natur, aber wir sind beschäftigt mit Vergangenheitsbewältigung oder Zukunftsplänen. Und der Vogel singt und der Baum rauscht und die Sonne scheint oder der Regen plätschert und wir sind, weiß der Herrgott wo. Das ist eigentlich Sünde. Die ist nicht teilnehmen an dem, was jetzt ist. Das ist die Abtrennung im Praktischen. Das habe ich so noch nie gesagt. Wer ist jetzt? Okay, aber ich schluck's auch nicht mehr runter. Das trennt uns ab. Also bitte sei da. Alle. Und wie soll ich sagen? Ich bin recht sicher, dass in der Präsenz, wenn wir wirklich da sind, mit unseren Sinnen, unserem Geist, unserem Fühlen, Handeln, mit all unseren Elementen, so mancher Blödsinn nicht möglich wäre. Im Großen und im Kleinen, insbesondere aber im Kleinen, weil alles Große, sind wir wieder beim Zusammengesetzten, alles Große besteht aus Kleinem. Ja? Seit unsere gesammelten Handlungen, unsere kollektiven Gefühle, unsere menschlichen Gedanken miteinander formen das, was ist. Und es sind nicht immer nur die großen Bazis, also Schurken, sondern die, das, was wir dazu beitragen. Viele, viele, viele kleine Puzzlesteine, viele, viele, viele kleine Gedankenpartikel, Gefühlspartikel, Handlungspartikel, die die Gesamthandlung, das Gesamtgefühl, die Gesamtbruttosozialglück der Menschheit bestimmen. Das heißt, pflegt euer Glücklichsein, pflegt eure Einfachheit, pflegt eure Präsenz. Das ist zum eigenen Wohl und automatisch zum Wohl des Ganzen, ohne große Anstrengung. Ah ja, die Anstrengungslosigkeit ist auch noch sehr, sehr wichtig. Sehr oft, wenn man die Wahl hat, ist das Einfache und das Anstrengungslose die bessere Wahl. Fürs Ganze. Ja. Fragen dazu? Fragen, Kritik, Anmerkungen, Widerspruch? Habe ich euch jetzt so richtig erschlagen nach dem Essen? Ich hatte das nicht vor. Ich wollte jetzt so. Lasst mal einen Moment sacken.
Ja, wenn du von Geist sprichst, ist mir nicht ganz klar, was du genau damit meinst, weil es hört sich an, als wenn da was Kontinuierliches wäre oder irgendwie oder was Dinghaftes. Aber es gibt ja nur einzelne Erfahrungen, also Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, die auch dauernd wechseln. Also darum verstehe ich nicht.
Es gibt beides, auch da. Es gibt die Inhalte, also Gedanken, Gefühle, neuronale Blitzgewitter. Und es gibt ein Kontinuum, das ist das Gewahrsein. Das Gewahrsein ist natürlich größer als der Inhalt.
Aber das Gewahrsein kann doch gerade immer nur jetzt sein.
Ja, ja. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Ewig. So sehr jetzt, dass es ewig ist. Und natürlich, wir als jeder von uns als Individuum hat Teil an am Gewahrsein. Das Gewahrsein ist nicht persönlich. Aber wir haben Teil daran. Aber das ist immer noch da, auch ohne uns alle.
Ja, und der Geist ist die Summe der Gedanken und auch der Strukturen, aus denen man vielleicht handelt?
Geist ist so ein Begriff, da hast du schon recht, ein sehr schwammiger Begriff, der vor allem immer wieder in unterschiedlichem Kontext unterschiedlich gebraucht wird. Also danke ich dir für die Aufforderung zu mehr Genauigkeit. Ich spreche ja manchmal vom großen und vom kleinen Geist. Der große Geist, könnte man sagen, entspricht am ehesten dem Gewahrsein. Manche nennen es die klare Natur. Unterschiedliche Worte auch da. Der ist ohne Farbe, ohne Form, ohne Geschmack, ohne Richtung, ohne Anfang, ohne Ende. Gehört wirklich zur letztendlichen Dimension. Das, die, diese Qualität, das ist keine Entität, das ist keine Person, das ist kein Gott mit Bart oder ohne Bart, all sowas nicht. Ist nicht männlich, ist nicht weiblich und hat nicht wirklich einen Namen. Obwohl man natürlich ständig versucht ist, eben Namen zu geben und es dann auch darf, wenn man weiß, was man da tut. Aber okay, das Geist in diesem Sinne sich dann manifestiert auf 100.000 Arten, das ist so. Da haben wir dann alles, was im Individuellen passiert, an Gedanken und Genie und Dummheit, und da wird es auf einmal auch dual, auch im Bereich von Geist. Und nur zum Beispiel in unserem Hirn ist es höchst dual, es sind alles plus minus Impulse, die sich zusammensetzen zu komplexesten Konstrukten. Das kommt und geht, das hat Lücken und so weiter. Jetzt ist es aber anscheinend so, dass Geist sich selbst betrachtet. Und das tut in unterschiedlichster Form, immer wieder auf dasselbe kommt. Das sieht man in der Menschheitsgeschichte und im ganzen Universum. Geist blickt sich an, ist sich seiner selbst bewusst. Und nicht nur abstrakt, sondern auch in der Manifestation, in der Schöpfung. Und dieses Erfahren, das erfährt offensichtlich einen evolutionären Prozess. Es ist ganz bestimmt anders, Gewahrsein, das sich selbst betrachtet durch ein Blatt oder durch einen Regenwurm, als durch einen Hund oder ein Pferd oder ein Affe oder ein Mensch. Viele Möglichkeiten. Und da gibt es in der Geschichte des Planeten und des Universums eine Entwicklung, die man beobachten kann, wie sich das zeigt und manifestiert. Hilft dir das weiter?
Ja, also ich würde es anders ausdrücken, also für mich ist eigentlich der Begriff Bewusstsein dann passender. Bewusstsein ist da, in Bewusstsein passiert alles, und Bewusstsein wird sich selber bewusst werden, ja, und wiedererkennen und spiegeln.
Ja, kannst du so sagen. Ja. Geht dabei viele Risiken ein und viele, ja, ist ein erstaunlicher Prozess.
Okay, danke.
Staunenswert. So. Willst du was sagen?
Du hast da vorhin von einer Einfachheit gesprochen. Und da gibt es eine natürliche, gesunde Einfachheit und eine vereinfachende Einfachheit, die eher, ja, aus der Faulheit kommt oder das Dreckheit. Oder.
Ja. Ich meinte natürlich die natürliche, gesunde Einfachheit.
Ja. Wie siehst du in diesem Zusammenhang, da gibt es ein Prinzip von Verdienst, wo gesagt wird, Verdienst wäre Ursache für das Erkennen in der Einsicht.
Naja, da gibt es verschiedene Hypothesen, aber ich denke, es sind einfach Hypothesen erstmal. Und wie weit du diesen Begriff von Verdienst ausdehnen kannst, hängt wiederum davon ab, welche Hypothese du bevorzugst, was ein Leben nach dem Tod angeht. Ganz bestimmt jedoch gibt es ein Gesetz von Ursache und Wirkung, das ist ein Naturgesetz. Und wenn du, wenn du dir auf den Finger haust, oder Andreas war unachtsam Anfang Juni, und deshalb hat er sich mit der Rosenschere ganz so heftig in den Finger geschnitten, dass er mit 12 Stichen hat genäht werden müssen. Und wir dann keinen so schönen Urlaub hatten, wie möglich gewesen wäre. Das ist Karma. So, das ist ja ein sehr nachvollziehbares, schnelles Karma. Man war nicht bei der Sache, es passiert was.
Verdienst ist ja nicht außerhalb von Karma, nicht?
Nein, das ist andersrum. Ja. Derselbe Andreas schneidet ganz wunderbar die Rosen oder Büsche und dann blühen sie sehr schön im nächsten Jahr. Das Verdienst. So rum und so rum ist dasselbe Gesetz. Ursache und Wirkung. Immer woran ich nicht so recht glaube, ist so eine Art himmlische Sparkasse. Also ich glaube, es ist auch da einfacher. Eine Ursache hat viele Wirkungen und jede Gegebenheit, die wir erleben, hat viele Ursachen. Also auch das ist relativ komplex, nicht 1:1. Da sich aber ja alles ständig vermischt und du ja eben kein selbstständiges, unabhängiges Gebilde bist und eine Zusammensetzung bist aus allem Möglichen, werden sich auch die Wirkungen wieder verteilen. Auf alles Mögliche. Was es ja fast noch brisanter macht.
Ja, oder eigentlich inspirierender, oder? Mhm.
Einsicht. Da gefällt mir sehr gut, was Ramana sagt. Der sagt, für die Einsicht müssen zwei Dinge zusammenkommen. Das ist das menschliche Bemühen, davon sprichst du, und die Gnade. Das eine ist nicht möglich ohne das andere. Ohne das menschliche Bemühen kann die Gnade nichts bewirken. Und ohne die Gnade bewirkt unser Bemühen nichts. So. Deshalb, und weil es diese Kraft gibt, ist Einsicht in jedem Moment möglich. Das heißt, niemand kann sagen, als Ausrede, ach, ich habe ja noch nicht genug Verdienst, ich kann das sowieso nicht einsehen. Es ist wirklich in jedem Moment möglich. So. Das finde ich wichtig. Wenn eine Einsicht da ist, dann wird es ja erst wirklich interessant. Bei jeder Art von Einsicht bin ich dann in der Lage, das, was mir diese Einsicht sagt, umzusetzen und zu integrieren in meinem Leben. Da fängt Verdienst überhaupt erst an. Vielleicht mehr noch als vor der Einsicht. Setze ich das jetzt wirklich um, dann kann daraus wieder mehr Einsicht erwachsen und mehr Segen. So, das ist auch ein Kreislauf. Und was hat das jetzt mit der Einfachheit zu tun?
Dass meine Tendenz eher in Faulheitsrichtung geht, oft. Sehr oft.
Deine Tendenz geht in Selbstzweifel.
Sie geht nicht so sehr.
Ein Ja, sicher bist du an manchen Punkten faul. Sicher bist du an manchen Punkten unachtsam. Ja. Ich finde die Achtsamkeit noch wichtiger als den Fleiß, sagen wir so. Könnte vielleicht auch einfacher sein für dich. Es geht ja nicht darum, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erledigen. Also so wie so dieses Fleißprinzip. Sondern es geht doch nur darum, das, was ich jetzt mache, ganz zu machen. Mit ganzem Herzen und ganzen Menschen. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass deine Selbstvorwürfe, die du immer wieder hast, taucht immer mal auf, dich zwischendrin ja wieder dann an der Achtsamkeit und an der Präsenz hindern. Dann wird das ein Teufelskreis. Weil du ja dann am nächsten Tag dir schon wieder Vorwürfe machen kannst, dass du gestern ja nicht achtsam warst und gestern warst du nicht achtsam, weil du beschäftigt warst mit Selbstvorwürfen. Mal ganz abgesehen von allem, was, womit du sonst noch beschäftigt bist. Verstehst du?
Mhm.
Und das meine ich mit Einfachheit zum Beispiel. Keine großen Gebäude von was ich alles noch müsste, was ich alles noch nicht habe, was ich alles erledigen muss und da da da, sondern Scheibenwischer da sein und dann von da aus schauen. Fleiß taucht öfter auf in deinem Wortschatz. Fleiß ist aber nicht per se gut. Mir kommt jetzt gerade richtig saublöd. Also, meine Mutter war ja im KZ. Und ich habe mir alle Unterlagen kommen lassen, die man irgendwie kriegen kann aus Archiven. Und unter anderem gibt es da Listen von einem Transport von Dresden nach Ravensbrück. Und die sind sehr fleißig geführt, diese Listen. Es ist unglaublich. Es ist da aufgeschrieben, auf die Minute genau, wann der Zug in welchem Kaff angekommen ist, abgefahren ist. Es ist minutiös notiert, wie viel Brezen das Wachpersonal verzehrt hat und auf den Reichspfennig genau, wie viel dann das KZ an die Deutsche Reichsbahn zu bezahlen hat für eben jene Brezen, die das Wachpersonal verzehrt hat. Eine immense Genauigkeit, ein immenser Fleiß, aber trotzdem nicht gut. So. Gendin Rinpoche hingegen ist mal gefragt worden gegen Ende seines Lebens, sie haben ja so viel in irgendeinem Interview, sie haben ja so viel geleistet und für so viele Menschen so viel gemacht und da, da, da. Dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung. Mein ganzes Leben habe ich Tee getrunken und Zampa gegessen. Das heißt, er empfindet sich als nicht fleißig. Aber seine Früchte sind wohlschmeckend. Also Fleiß ist kein Kriterium. Darfst faul sein. Faul, aber achtsam. Wie fühlt sich das an?
achtsam ist man nur zu wenig, weil das ist allem irgendwie ausgerichtet.
Habe ich jetzt nicht verstanden, sprachlich.
Die achtsam, nur achtsam, ist mir irgendwie zu wenig, weil das ist immer ausgerichtet. Oder für mich ist Achtsamkeit ausgerichtet auf etwas Bestimmtes.
Nicht unbedingt.
Was ist dann der Unterschied zwischen Gewahrsein und Achtsam?
Achtsamkeit ist vielleicht ein Begriff in einer anderen Tradition als die, wo du groß geworden bist, bezeichnet einfach die Totalität deines Daseins in dem Moment.
Dann würde ich Präsenz nennen.
Präsenz, okay.
Okay.
Liebevolle Präsenz. Gut. Also du darfst faul sein, aber sei liebevoll präsent. Sei liebevoll präsent, träge.
Ausprobieren.
Ausprobieren, spiel damit. Ja. Ja. Und sei so wie, das hat uns auch sehr begleitet über den Sommer. Das erste Sommerretreat haben wir ja zurzeit immer in Germarode und das ist am Fuße des Hohen Meißner in Südhessen. Und der Hohe Meißner ist der, da kommt die Frau Holle her. Und deshalb, die ist da sehr präsent. Und gerade jetzt mit dem Herzsutra zusammen war das sehr schön und sehr fruchtbar. Auch diese Einfachheit von Goldmarie, also die hat kein Konzept und kein Projekt und keinen Plan. Sie fällt in diesem Brunnen, landet im Reich von Frau Holle und da ist ein Apfelbaum und sagt, meine Äpfel sind reif, bitte ernte mich. Dann macht sie das einfach. Das ist Achtsamkeit. Und dann will das Ofenbrot aus dem Ofen und so ein Zeug halt. Das, was jetzt ist, einfach mit Achtsamkeit tun. Sie hat nicht die Äpfel gezählt und geguckt, ob sie jetzt fleißig genug war. Das hat eher die Pechmarie gemacht. Der ging es ja um Verdienst. Jetzt habe ich ja schon den Apfel geerntet und ich mache das oder ich habe gar nichts gemacht und ich sollte aber dennoch jetzt das Gold kriegen und so ist diese ständige Rechnerei. So ist es nicht. Weil ja sowieso in jedem Moment die Fülle vorhanden ist. Wir haben den nicht verdient. Die ist ja da. Auch die Weisheit ist da. Jetzt. Gott ist da. Für die, das richtige Wort ist. Nur wir sind manchmal nicht da. So. Spiel damit.
Ja, jetzt heißt es im Herzsutra, darum halten sich die Bodhisattvas an das an die Prajnaparamita.
Ja. Also, Prajnaparamita ist eigentlich die Überschrift für eine ganze Literatur. Das ist so ein dickes Buch, habe ich zu Hause, in unterschiedlichsten Versionen. Es geht immer um selbe, nämlich um die Skandhas, um Form und Leerheit und die Interconnectedness von letztendlicher und relativer Dimension und so weiter. Die Geschichte drum und wie es erzählt wird, ist äußerst unterschiedlich innerhalb dieser Literatur. Und ich habe schon, wie ich das erste Mal mit euch Herzsutra betrachtet habe, vor 15 Jahren oder so, so eine Aufstellung gemacht. Und da gibt es zum Beispiel die Übersetzung, die der Dalai Lama benutzt, die ist sehr ähnlich derer, die ihr habt. Da ist mit der Geschichte vom Gaia-Berg und die Geschichte fragt, wie sollte ein Bodhisattva. Ist in anderen Versionen überhaupt nicht drin. Auch nicht in der ursprünglichen Zen-Version kommt diese Geschichte gar nicht vor. Also ist nicht das Kernstück. Das Kernstück, wo sie dann übereinstimmen, fängt erst an mit Avalokiteshvara schaut aus der transzendenten Weisheit heraus. So, und das davon erstmal nicht die Rede. Das eigentliche Kernstück ist die kürzeste Version vom Prajnaparamita. Eine Silbe. Ah. Das ist die Kernsilbe. Da ist schon alles drin. Sehr einfach. Genau. Wir waren eigentlich dann heute Vormittag stehen geblieben bei der Zusammengesetztheit von Gefühlen. Weil ich gesagt habe, diese Naturgesetze, die alle Phänomene betreffen, betreffen natürlich auch unsere Gefühle. Und dann sind wir hängen geblieben. Parama hatte ein Gefühl von Traurigkeit und konnte noch nicht mehr dazu sagen. Hattest du Gelegenheit hineinzugucken?
Ich habe nichts gefunden.
Nichts gefunden. War die Traurigkeit einfach weg, oder?
Die Traurigkeit ist schon noch da. So ein, irgendwie, vielleicht ist es auch nicht, irgend so ein tiefer, uralter Schmerz, keine Ahnung. Es gibt keine Geschichte jetzt dazu.
Wunderbar.
Aber eben, und aus was das zusammengesetzt ist, kann ich nicht sagen. Es fühlt sich an wie eine ganz tiefe Schicht in meinem Herzen, wo ich noch nicht gewesen bin bis jetzt. Und es tut weh, es ist wie Beton. Und verknüpft mit dem Gefühl von Traurigkeit. Der Gedanke ist mir gekommen, das ist diese Traurigkeit von Abtrennung, von Getrenntsein. Oder wenn ich mich abtrenne. Aber es ist einfach der Gedanke dazu, aus was Gefühle bestehen, aus was sie zusammengesetzt sind, da bin ich noch nicht weitergekommen.
Okay, dann weiterschauen.
Ja, ich bin hängen geblieben bei diesem Wort, also Gewahrsein oder das Göttliche oder wie wir es nennen wollen. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da angeschlossen, hat eben viel mit Gnade zu tun. Und dann erlebe ich sozusagen wirklich die ganze Schöpfung, also die Schöpfung, die Evolution und mich als Mitschöpfer. Also nicht als Marionette, wie ich mich oft gefühlt habe, ausgeliefert, Gedanken, wie auch immer. Und das Letzte, was ich mir den Namen gegeben hätte, wäre, dass ich ein Mitschöpfer wäre. Also ich habe eben diese Trennung verspürt oft und dieses Getrenntsein ist eigentlich diese Hölle. Nicht? Deshalb hat mir gut gefallen, dieses die Sünde ist, und stimmt ja auch katholischerseits, sagt man ja, Sünde eigentlich ist Trennung, nicht? Getrennt vom Göttlichen und das stimmt wieder. Ja, und das Herrliche ist dann, wenn man sich wirklich als Teil des Ganzen verspürt und dann auch zum Handeln kommt, nicht mehr mit den Gedanken, weil da kann man alles auflösen. Es ist alles paradox und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn jemand begnadet ist mit wenig Intelligenz, wie oft in der Politik und so weiter und in der Wirtschaft, dann kann man gut agieren darin. Nicht? Die bleiben in ihrem Kontext. Aber wie kommt man zum Handeln, wenn man sozusagen einen weiteren Blick hat? Und da, denke ich schon, ist es einfach diese Intuition, wo dann einfach ein Einfall kommt, die Inspiration, und die fühlt sich dann immer leicht an. Mhm. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich das Leben so leicht anfühlt, und dass man so das Gefühl hat, im Großen und Ganzen zu stecken, nicht zu stecken jetzt, sondern einfach zu innen drin zu sein.
Wow.
Das hätte ich mir nie gedacht.
Hört euch das an, da spricht ein Mann mit der Diagnose schwere Depression. Wow.
Ja gut, aber gerade dadurch.
Ja.
Weil mir ist natürlich klar, wenn ich jemand erzähle von der Depression, sage, ja, kenne ich auch irgendwie. Natürlich kennt jeder leichte Depression.
Nee, du hast schon was anderes.
Ja.
Weißt schon.
Und das
ist... Hab dich ja erlebt da ja. Drin.
Mhm, genau. Aber dieses Gefühl, ja, dass dann wirklich jeder Moment zum Göttlichen wird. Ne?
Wow.
Also, und ohne Anstrengung. Weil wenn ich denke, gerade als
Stefan,
dieser Zweifel, ne? Mhm. Das ist ja das Höllischste, was es gibt. Praktisch, wenn man zum Handeln oder nur zum halben Handeln kommt, weil der Zweifel irgendwo steckt.
Na, handeln tut er schon.
Na, zum halben Handeln meine ich.
Halbes Handeln.
Mhm. Also so dieses eben nicht. Und wenn ich auch einen Fehler mache, ich merke es dann schon. Aber wenn ich im Handeln selber so stecken bleibe, halb, das wird dann irrsinnig anstrengend für einen selbst und für die anderen.
Wow, Gompa, wunderbar. Ich habe dir ja damals den Namen Gompa gegeben, ganz eigenartig. Gompa heißt das Kloster. Und mir war irgendwie damals lange her, du bist wie so eine Schnecke und ich musste irgendwie dein Haus mitgeben, dass du ohne scheint gut gewesen zu sein.
Das Beste ist ja, du wusstest ja nichts von mir. Weil das war am ersten Satsang, habe ich da dich gefragt und da sagst du, ja, das geht aber schnell, aber haben gesagt, ja, dann machen wir es ein anderes Mal. Und da hast du gesagt, bei einem Cappuccino werde ich mir schon einen Namen überlegen. Und der Witz daran war, dass ich in einem Kloster auf Zeit einmal für über einem Jahr war, und zwar bei Graf Dürkheim im Schwarzwald. Und irgendwie ist das schon auch, nicht? Komisch. Mhm. Also, dass ich wirklich in einem, das heißt zwar Weltkloster auf Zeit, weil da nicht von einem Orden geführt ist und so weiter, sondern in Selbstorganisation haben wir das geführt so. Ja. Schön. Und das Klösterliche hat immer was bedeutet für mich, ja. Aber du sagtest auch, die Qualitäten des Klosters sozusagen nicht innerhalb eines Gebäudes, sondern die klösterlichen Tugenden hinausbringen in die Welt. Und das ist mir schon sympathisch, ja.
Ja, super. Das machst du ja jetzt schon.
Ja.
Toll. Oh ja, schön. So, ich habe euch gesagt, A, dass es möglich ist und B, warum es möglich ist, dass sich wirklich was in uns und um uns verändert zum Besseren. Und das betrifft alle Elemente und alle Bereiche des Seins in der historischen Dimension. Es ist immer wieder möglich für den Einzelnen und auch für Gruppen und größere Kontexte. Wenn wir es, wie wo wir eben jetzt hängen geblieben sind und wahrscheinlich auch heute noch hängen bleiben werden, du wirst jetzt da die Nacht brauchen, wenn wir es mit Gefühl zu tun haben, dann ist ganz wichtig, dass wir das erstmal als Phänomen nehmen. Dein Gefühl, in dem Fall Traurigkeit, ist ein Phänomen, so wie ein Schmetterling, eine Blume, ein grüner Frosch. Zur Erforschung dieses Phänomens ist es nicht notwendig, seine Geschichte zu kennen. Es ist sogar einfacher und klüger, einfach direkt, was heißt einfach, direkt mit diesem Phänomen zu arbeiten. A, brauchst du nicht die Vergangenheit dieses Phänomens dafür genau wissen oder ständig wiederholen, was du schon manchmal gern machst, gell? Und auch nicht die Zukunft, sondern auch da wieder die Präsenz, nur im Jetzt, wo dieses Gefühl halt gerade da ist, kannst du es betrachten. Und es könnte sogar die Wiederholung der Geschichte und das, die Zukunft, wo man überlegt, was kann ich alles tun, damit ich sowas nie wieder fühlen muss, hinderlich ist in der Betrachtung des Phänomens selbst. Und dir dann das Phänomen selbst wesentlich solider vorkommt durch die Geschichte und durch die Zukunftsprojektion, als es tatsächlich ist. Das wird dann ein Monsterschmetterling. Und ein, wie heißen diese Riesenfrösche? Ein Ochsenfrosch wird draus. So, und eine fleischfressende Blume. Dabei war es nur ein Gänseblümchen, ein ganz normaler Quarkfrosch. Und so. Könnt ihr das nachvollziehen? Kennt ihr das? Man macht es schwerer sehr oft, als es sein muss. So, ich glaube, wir müssen mal 5 Minuten hier, ja, gell? Völlig wurscht, ob die zu oder offen ist, wir müssen jetzt mal wirklich vor Ort im Hier und Jetzt für Sauerstoff sorgen. Und dann können wir die Gelegenheit nutzen, da flitzen gerade so viele Autos vorbei. Und in dem Auto sitzen lauter Menschen drin, ein paar Hunde auch, aber vor allem Menschen. Und die fahren jetzt ins Wochenende und haben vor, ganz glücklich zu sein. Deshalb fahren die ja hierher. Lasse uns unterstützen in ihrem Wunsch, glücklich zu sein. Jetzt, wo sie gerade alle an uns vorbeifahren, unseren Segen mitgeben. Das sind nämlich viel mehr als wir erinnern. Ich muss die Gelegenheit nutzen. Oh ja, gut. Ist eigentlich überhaupt schön, ihr wohnt an einem Platz hier, die meisten von euch, Kaltern und Umgebung, der offensichtlich glücklich macht. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Genug gesegnet. Wenn ich euch das jetzt gesagt habe, also wir haben die Fenster aufgemacht, dann habe ich euch gesagt, ach, wir benutzen die Gelegenheit, die Menschen zu segnen, die hier jetzt ins Wochenende fahren. Mögen sie alle glücklich sein. Hat das was mit euch gemacht? Was?
Hat mich selbst glücklich gemacht.
Hat dich selber glücklich gemacht, wow. Was noch?
Der Verkehr hat auf jeden Fall nicht mehr gestört.
Der Verkehr hat nicht mehr gestört, genau. Es ändert was in unserer Wahrnehmung des Geräuschs. Dass wir erst als feindlich empfinden, bäh. Und plötzlich ist es ganz anders. So einfach ist es, wenn sich verändert. So einfach. Und man muss auch gar nicht so arg fleißig dafür sein. So ganz, so, bin ich böse zu dir? Na. Gut. Ja. Schön. Was gibt's noch von euch? Die Gelegenheit. Bisschen was geht noch vorhin?
Ich möchte nochmal zurück zu den Gefühlen. Also ja. Habe ich das richtig verstanden? Es ist besser, die Gefühle einfach zuzulassen und zu fühlen und nicht eine Geschichte rundherum zu bauen.
Ja.
Und wenn ich aber weiß, wo das herkommt, dann gebe ich nicht dem die Achtsamkeit, sondern meinem
jetzt
Gefühl.
Mal, Moment, da müssen wir jetzt natürlich genauer werden. Also... Da gibt es unterschiedliche Fälle. Also angenommen, jetzt fällt mir keine Geschichte ein, die ich jetzt gerade erfinden könnte. Angenommen, der Stefan hat immer Bauchweh, das ist ja auch ein Gefühl, körperliches Gefühl und Übelkeit, weil er einen komischen, giftigen, gelben Saft zu sich nimmt. Und diesen komischen, giftigen, gelben Saft, den nimmt er täglich zu sich, es ist ihm täglich übel und wenn er den Zusammenhang erkennt zwischen seinem Übelkeitsgefühl und dem gelben Saft, dann würde ich ihm raten, den gelben Saft zu lassen. Da macht die Geschichte Sinn, verstehst du? Und da kann man auch was ändern und das sollte man dann ändern. Das ist jetzt eine rein erfundene Geschichte, denn Saft ist nicht giftig, nehme ich an. Verstehst du?
Ja.
Wenn es sich um sowas handelt, dann wäre es dumm zu sagen, Pia hat aber gesagt, wir sollen einfach nur das Gefühl fühlen ohne Geschichte. Dann würdest du dich da um was drücken. Im Sinne dessen, wovon du gestern Abend gesprochen hast auch. Die Gradheit und das Aussprechen, ja, was stört.
Ja.
Ja? Wenn es sich jedoch darum handelt, dass zum Beispiel Stefan hat vor 25 Jahren als ganz junger immer mal einen gelben Saft getrunken, von dem ihm übel wurde. Und noch heute ist es so, wenn er an diesen gelben Saft denkt, wird es ihm bereits übel. Da würde ich empfehlen, lass die Geschichte weg. Weil da ist jetzt inzwischen die Geschichte das Gift. Und das eigentliche Gift ist ja längst nicht mehr da. Genieße, dass das Gift nicht mehr da ist. Feiere, tanze, sei dankbar. Und hol nicht das alte Übelkeitsgefühl wieder hoch, indem du die Geschichte des Vergiftens dir im Geiste wiederholst. War jetzt nicht die eleganteste Geschichte, aber zumindest unverfänglich. Es ist mir gelungen, ein Beispiel zu erfinden, hier in Kaltern, ohne in einen Fettnapf zu treten. Das bitte ich mir hoch anzurechnen. Hast du den Unterschied verstanden?
Ja.
Das heißt, hier brauchst du erstmal noch die Weisheit der Unterscheidung, bevor du das Falsche loslässt. Und ich weiß ja nicht, worum es geht. Das kannst jetzt nur du. Aber prinzipiell ist es immer gut, dem Phänomen direkt zu begegnen, mit möglichst wenig alter Geschichte. Im Zweifelsfall ganz ohne Geschichte. Weil meistens sind es alte Knochen, die wir immer noch und immer wieder belecken.
Ich habe mich heute Vormittag angesprochen gefühlt, als du vom Rezept gesprochen hast und nicht von einem Mantra.
Mhm.
Wo ich gemerkt habe, mein Geist ist sehr geübt im Mantra abspulen. Und wo ich mich jetzt gerade frage, ist das auch diese Weisheit der Unterscheidung, die ich brauche? Oder geht es darum, was ist es das auch? Um einfach zu unterscheiden, also wo ist es ein Rezept, wo ich dann in die Handlung und in das Tun gehe oder wo bleibe ich eben im Mantra.
Was für Mantren spulst du denn so ab am liebsten?
Einfach, wo ich ganz viel, wo ich das einfach denke und nicht in die Handlung gehe, wo ich einfach mit dem Denken schon zufrieden bin und glaube, das geht dann einfach von selbst.
Ah.
Also wo ich dann einfach nichts, als einfach
schaff
nichts
mir
tue.
Meine Welt, so wie sie mir gefällt, aber
ja,
sie bleibt dann im eigenen Kopf.
Genau, genau. Also das sind so konkrete praktische Beispiele und ich ertappe mich ganz oft, dass ich merke, oh, mein Geist spult ja jetzt wieder ein Vaterunser ab oder ein Gayatri ab, wo ich es gar nicht bewusst mache, wo ich merke, ah, okay, da läuft jetzt wieder eine Platte ab. So, das kenne ich auch.
Ach, und die Gayatri läuft im Hintergrund wie von der Platte.
Ja.
Mhm. Das kann jetzt segensreich sein oder auch nicht, das kann ich gar nicht sagen.
Ja, okay, es geht mir aber eher mehr schon ums Praktische, also das, was mein Geist, also das, okay, das merke ich dann, denke ich mir, okay, gut, schadet ja nichts oder das, aber eher eben wirklich in dem Praktischen.
Auf jeden Fall ist gerade, er spult sowas ab.
Als genau, Platte. Genau, das denke ich mir auch, okay, mach du weiter.
Die 100. Folge der Kindheitserinnerungen.
Ja, genau, genau. Aber eben im Praktischen, so in der Umsetzung, wo ich manchmal einfach mir denke, so jetzt geh mal, du mal, hast es eh schon tausendmal gedenkt, dass ich ja dann schon müde bin, weil ich so oft gedacht habe, aber nicht in die Umsetzung gegangen bin. Also Geist der Unterscheidung auch, um zu wissen, okay, danke.
Ja, klar. Es sei denn, du entscheidest in dem Moment bewusst, ich will jetzt vor mich hin träumen. Das ist ja auch okay. Solange du weißt, was du tust und das auch wirklich tun willst. Dann ist halt jetzt die halbe Stunde, ich träume mir meine Welt zusammen. Und du weißt dann aber auch, es hat nichts mit der gelebten Realität zu tun. Ich will jetzt einfach eine halbe Stunde träumen. Das ist fein. Wenn das aber zum Ersatz wird für das Gelebte, dann wird es eigenartig. Oder wenn deine Schwelle zu hoch ist, etwas, was eigentlich gut ist und durchdacht ist, dann auch wirklich umzusetzen, das wäre auch blöd. Und da im Kontext von diesem Üben sage ich es immer dazu, weil sehr oft Leute gesagt haben, die Sätze sind ja viel zu lang, die kriege ich nicht mit meinem Atem zusammen. Hä? Nein, du musst es ja gar nicht permanent denken, vorsagen. Du musst es ja nur machen. Deshalb. Was ist es denn, was du da so spinnst in deinem Kopf und nicht umsetzt?
Ideen, Projekte, Sachen, die ich gerne machen möchte und dann gar nicht mache. Also ich bin jetzt auch beim Wollen hängen geblieben. Also was eben schon nur mir bewusst zu sein, will ich jetzt träumen oder will ich jetzt schöpfen gehen oder ins Gestalten gehen. Also auch da schon merke ich jetzt, okay, da darf ich auch.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Achtsamer sein, genau.
Und beides ist okay.
Ja, klar. Sobald ich es mir bewusst bin.
Ja.
Ja. Okay.
Und natürlich, man wird nie alles umsetzen, was ein kreativer Geist alles präsentiert, geht ja eh nicht. Geht's dir gut? Gut. Oh ja. Halt. Sei so lieb.
Dieser in der Präsenz sein, aus der Präsenz herausfallen, in ein Zwischenstadium sein, verschiedene Qualitäten von Präsenz. Und überhaupt ja, die Tiefe der Präsenz da. Mir fällt oft auf, dass ich auch...
Da war jetzt noch kein Fragezeichen.
Ja, dass wenn ich im Tun bin, so im Tun versunken bin, dass ich keine, jetzt unter Anführungszeichen, keine Zeit für die Präsenz habe. oder dass ich nehme sie nicht wahr. Und da ist immer so dann die Frage bei mir, bin ich richtig oder ich müsste eigentlich anders sein? Oder das Streben nach mehr Präsenz. Und dann kommt so auch der, was ist richtig? Ja, wenn ich im Tun aufgehe, bin ich ja im Tun präsent, aber ich merke gar nicht, dass ich bin, weil ich so im Tun bin. Und bin ich da weggespaced? Wahrscheinlich auch. Wenn ich nicht merke, dass ich bin, weil ich so im Tun bin, bin ich ja mit allem eins, aber ich merke es nicht.
Also wenn du, da ist alles vollkommen okay. Vollkommen okay, weil du, wie du sagst, du bist ja da präsent im Handeln und die anderen Elemente deines Daseins treten in dem Moment ein bisschen zurück. Das Denken, das Fühlen und so weiter ist hinter das Handeln zurückgetreten, ist aber immer noch da irgendwie.
Auch der Beobachter ist in dem Moment nicht da, weil das alles eins wird.
Da wäre ich jetzt noch nicht einmal so sicher, weil wenn der nicht da wäre in dem Moment, könntest du es jetzt nicht gerade so detailliert beschreiben.
Ja, das, da beschreibe ich, was ich im Nachhinein anschaue.
Kannst du aber nur anschauen, weil du da warst. Mhm.
Jedenfalls ist da oft eine Wertung bei mir, dass ich nicht richtig bin.
Das ist eine ungerechte Wertung. Okay. Solange du unterscheiden kannst zwischen wirklich in dem Tun sein und diesem Tun hingegeben sein und ein ja halt so tun und gleichzeitig auch noch dieses Denken und jenes Denken und dieses Bewegen und jenes Bewegen, das ist eine ganz andere Geschichte. Kannst du das eine vom anderen unterscheiden?
Wenn in dem Tun, wenn ich die Freude wahrnehme im Tun, dann merke ich schon, dass ich da bin.
Aha. Ja.
Allerdings, manchmal kommt auch das Gefühl des tun müssen's. Ja, die ist so, dieses so ein zwanghaftes Getriebensein. Dass ich auch beobachten kann und wahrnehmen kann, aber trotzdem ist es in mir.
Und ja, und? Was heißt, trotzdem ist es in mir?
Ja, ich will es nicht haben.
Ach so, das Getriebensein.
Ja, ich fühle mich gefangen davon auf.
Hm. Okay, also dann haben wir jetzt zwei Ansätze in dem, was du erzählst. Das Problem ist nicht das Aufgehen in der Handlung, womit du angefangen hast. Ein wesentlicher positiver Ding ist, sobald die Freude da ist, nimmst du auch dein Wesen wahr. Das ist ein sehr guter Ansatz. Also sorge für die Freude, damit du nicht ganz verloren gehst. Wichtig. Und der dritte Punkt war das Getriebensein, das ist eher kontraproduktiv.
Ja, das sind so alte Muster.
Ja, genau, so klingt es auch. Das hat nichts mit Freude zu tun, hat nichts mit Hingabe zu tun. Das ist was anderes.
Ja, das hat mit diesem Fleiß zu tun, der vorhin auch angesprochen worden ist. Mhm. Und dieses richtig sein müssen. Mhm. Ja, so. Aber es ist eine starke Prägung, wo der Hader oft ist, ob die nicht recht hat. Also das ist ist eine starke Macht.
Mhm. Das ist die,
die hängt auch mit dem Gewissen zusammen. Ne?
Die ist die Macht des Alten. Mhm. Und die ist sicher stark, ja, glaube ich dir. Bring okay, da die Leichtigkeit rein. Und die Freude. Du hast selber gesagt, die Freude ist die Medizin da.
Ja, bei der Freude ist immer so oft, dass der kleine Beigeschmack, wenn etwas Freude macht, dann kann es nicht ganz gut sein. So, das ist so.
Ja, ja, wenn es gleich Freude macht, dann ist es auch wahrscheinlich kein Verdienst.
Ja, kein Verdienst, genau, ja.
Da hat man gleich schon wieder verbraucht oder so. Das sind alles so Gedanken, das ist nicht heilsam. Je mehr Freude es macht, umso besser ist es. Für dich.
Ja, es ist mir schon klar, aber die Prägung und das Muster ist anders.
Ja, verdammte Hacke, warum gehst du nicht für das, was klar ist?
Nein, mir ist es schon klar, aber es ist eben interessant.
Nein, das ist überhaupt nicht interessant. Das ist nur interessant, wenn du es interessant machst. Und durch dein, das Alte interessant machen, dieses verstaubte, moralische, man sollte, müsste und so weiter, stärkst du das. Es ist deine Entscheidung, ob du für das Leichte, Freudige, Präsente in, immer wieder, also nicht eine einmalige Entscheidung, sondern es ist eine immer wieder Entscheidung, jeden Tag, ob du für das neue, leichte, freudige Präsente gehst oder dem alten Sog der alten Prägung folgst. Und du kannst es bereits voneinander unterscheiden. Das hast du gerade ganz deutlich gemacht. Die Frage ist jetzt, wofür gehst du?
Ja, ich habe es schon verstanden.
Und bitte mach nicht einen alten, stinkenden Knochen interessant. Vor allem nicht für dich selber.
Das Interessante ist, dass das trotzdem interessant ist. Gell? Es ist eben, wie der Tolle vielleicht sagt, dieser Schmerzkörper auch.
Ja, das hat eine Riesenfaszination. Und das ist das Gefährliche dran. Faszination heißt Fesselung. Das zieht dich, das fasziniert dich, das fesselt dich und frisst dich auf. Und der Dämon wird groß davon, nicht du. Der Dämon des Alten.
Okay.
Aber du hast dann eine interessante Geschichte zu erzählen. Das ist die Wahl. Ich provoziere dich gerade, das ist mir schon klar.
Ja, es ist interessant, diese Macht, das ist so, diese Macht dieses Monsters, gell? Das ist so.
Bitte unterscheide sehr genau zwischen interessant und faszinierend. Schau dir das mal an. Faszination ist dieses, was dich zieht. Und es, das Wort aus dem Lateinischen und wahrscheinlich auch Italienischen heißt fesseln, anziehen im Sinn von fesseln. Während interessant kommt von Interesse. Und Interesse heißt mittendrin sein. Da ist die Präsenz drin. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und wovon du redest, aber ist nicht interessant, sondern faszinierend. Versuch mal da, das nochmal zu betrachten und genau zu sein mit dem Wort, das du für dich und für die anderen benutzt.
Ja, das hat mir jetzt eingeleuchtet, dass diese Unterscheidung, die Klarheit in der Unterscheidung wahrscheinlich für mich ein wichtiger Punkt ist.
Genau, sonst machst du nämlich da eine Suppe draus und das ist nicht gut.
Ja, ich habe es so klar nicht gesehen noch. Danke.
Dafür hast du ja gefragt.
Ja.
Also nichts für ungut. Vergrab denn das Alte. Diese nicht nötig. Und wenn du das wie einen alten Knochen vergräbst, dann kann der alte Knochen kompostieren und sich wirklich verwandeln. Und dann kann daraus vielleicht ein Apfelbaum wachsen, wenn du einen Apfelkern auch noch dazu tust. Wenn du den alten Knochen, dann hat sogar der alte Knochen die Chance auf Transformation. Wenn du den alten Knochen weiterhin hegst und pflegst und in den Glaskasten stellst und ihn interessant findest, nimmst du auch dem alten Knochen die Möglichkeit der Verwandlung. Die passiert nur in der Erde. Und da musst du ihn aber loslassen und er muss sich wirklich verwandeln dürfen in ganz was anderes. Verstehst du? Und dann darfst du ihn auch uns nicht mehr präsentieren, wieder ausbuddeln. Machen Hunde manchmal. Ja. Aber deine Frage war sehr gut. Gell? Dieses, wenn wir irgendwas ganz intensiv machen, mit den Händen vor allem oder mit dem Körper, was sehr intensiv gerade machen, wie tanzen oder Bergsteigen, oder dann kann es sein, dass wir sehr, tatsächlich sehr präsent sind und mit allen Sinnen wirklich da sind, aber dieses Ich-Bewusstsein nicht da ist und es dir dann so vorkommt, als wärest du nicht präsent gewesen, obwohl du so präsent warst wie nie zuvor. Weil da eine ganz leichte Verwechslung manchmal herrscht. Osho hat oft erzählt von diesem Tänzer, dessen Namen ich vergessen habe, der so unglaublich hoch springen konnte. Ja, genau der. Und dass der so in seinem Tanz aufgegangen ist, dass er nichts mehr von sich wusste in dem Moment. Aber total in der, da bleibt dann nur die Präsenz übrig, sagen wir so. Ohne das denkende Ich. Das ist wunderbar. Ohne das denkende Ich. Wie heißt du? Ja. Jetzt habe ich gedacht, der Richard wäre gekommen, weil ich doch den Ortler gesehen habe. Aber nein, er ist nicht da. Dafür kamst du als Botschafterin der Geißlerspitzen. Und ich habe gehört, der Richard ist der absolute Ortler-Spezialist unter den Südtiroler Bergführern. Komm vielleicht morgen, schön. Ich würde ihm sagen, dass ich den Ort gesehen habe, von der Ferne. Ihr habt überhaupt sehr gut, ihr müsst in die Berge gehen. So unglaublich, wir waren 10 Tage in den Bergen, nicht weit von euch weg. Habe euch aber nichts gesagt. Es ist so gut. Es ist nicht von ungefähr wirklich, dass die Leute hierher kommen, um glücklich zu sein. Für 14 Tage, wo sie Urlaub haben. Seid bitte dankbar für diesen segensreichen Platz, an dem ihr lebt. Ich weiß, es gibt viele Probleme in Südtirol, gibt es überall. Aber ihr habt Wein, ihr habt Äpfel, ihr habt Berge, ihr habt Maronen, ihr habt Seen, ja, weil zu mir waren keine, aber hier, ja. Ihr habt vor allem Wein, der Gletscher sieht. Ich war so von der, das hat mich dieses Mal am meisten beeindruckt, die blauen Trauben und dahinter Gletscher. Wo gibt's denn sowas? Wenn ihr es nicht schafft, die Dualität zu überwinden, dann weiß ich nicht, wer es schaffen soll. Wein, der Gletscher sieht. Ihr habt den, ja. Geht in die Natur, in eure Berge. Eure Vorfahren haben dafür gekämpft. Da haben in den Bergen gekämpft. Gibt es ja auch arge Stellen hier. Aber sie haben es euch hinterlassen. Dieses wunderbare Land. Nützt es. Ihr habt es. Schön. Gell? Und es ist ja von, wisst ihr, dass ihr in einem Land lebt, wo man an jedem Punkt Natur sehen kann. Also selbst in eurer größten Stadt, die heißt Bozen, glaube ich, selbst wenn man da mitten in der Stadt ist, selbst in einem hässlichen Viertel, man muss nur kurz so machen und es ist ein Berg da. Das gibt es nicht in München oder in Wien oder in Berlin oder so. Überall, die Natur verfolgt euch hier. Nehmt ihre Einladung an. Und das geht natürlich auch nur, wenn ihr da seid. Also ihr lebt zum Beispiel an einem Platz, wo in Innsbruck genauso. Es gibt keinen Platz in Innsbruck, wo man nicht einen Berg sehen kann. Also im Keller vielleicht. Ihr lebt an einem Platz, wo Berg und Baum überall da ist. Wenn es einen Tag in eurem Leben gibt, wo ihr Berg und Baum nicht gesehen habt, dann kann es nur daran liegen, dass ihr nicht da wart. Versteht ihr? Das heißt, auch da habt ihr ganz besondere, spezielle Hilfe von der Natur, euch an die Präsenz zu erinnern. So, genug. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Die Sonne kommt auch wieder ein bisschen raus. Und morgen um 10 werden wir sitzen und so weiter.